Heute sind wir in Römer Kapitel 13 und wir fangen mit Vers 8 an und schauen, wie weit wir kommen. Paulus beschreibt schon seit 1,5 Kapiteln, Kapitel 12 und die erste Hälfte von Kapitel 13, das verwandelte Leben eines gerechten Menschen. Nicht wie man gerecht wird, das hat er schon in Kapitel 1 bis 11 diskutiert und erklärt, sondern wie man sich gerecht führt, nachdem man durch den Glauben an Jesus für gerecht erklärt wurde von Gott. Nun fasst Paulus diese ausführliche Beschreibung des verwandelten Lebens in unserem heutigen Bibeltext Römer 13, 8 bis 14 zusammen. In Kapitel 12 hatte er uns gesagt, wie man mit Gläubigen und Ungläubigen umgeht, sogar mit solchen, die uns verfolgen. Er hat uns am Anfang von Kapitel 13 dann gesagt, wie wir mit der Regierung umgehen sollen. Und er fasste dies in Vers 7 schön zusammen, indem er sagte, und schaut mal in eurer Bibel, Vers 7 an, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Und unser heutiger Text knüpft an Vers 7 an, seid niemand etwas schuldig. Punkt, Punkt, Punkt. Und wir wollen heute lernen, was dies bedeutet und was nicht. Wir lesen zuerst die Stelle Römer 13, 8 bis 14. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Vers 7 fasste zusammen, seid niemand etwas schuldig. Aber es gibt eine Ausnahme und über diese Ausnahme will ich zu euch predigen. Die eine Schuld, die Gläubige tragen. Die eine bleibende Schuld der einstmals Verschuldeten. Schauen wir. Ich will nicht behaupten, Christen würden nie sündigen, sondern dass es in dieser Botschaft um die Schuld handelt, die Gläubigen noch tragen. Und es ist die einzige Schuld, wozu wir uns gegenseitig ermutigen können. Vers 8 sagt, Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Ist dieses seid niemand etwas schuldig ein Verbot gegen das Leihen und Ausleihen von Geld? Darf man denn nicht leihen? Darf man denn keine Zinsen erheben? Darf man folglich nicht ausleihen? Obwohl das Schulden des Geldes nicht die Bedeutung dieser Stelle ist, will ich mir dennoch die Zeit nehmen, um zu erklären, dass dieser Vers das Ausleihen von Geld nicht verbietet. Ich war mal als junger Erwachsener in einer ordentlichen Sitzung unserer Kirchengemeinde. Es ging bei dem Treffen um die Überlegung, ob die Gemeinde Geld für ein Bauprojekt ausleihen soll. Da habe ich diesen Text zitiert. Man sollte niemandem was schulden. Ob nicht die Schrift das Ausleihen von Geld verbieten würde? Ich kann jetzt nicht mehr sagen, ob am Ende die Gemeinde Geld ausgeliehen hat oder nicht. Aber es wurde mir und allen erklärt, zu Recht, dass das Ausleihen von Geld nicht verboten ist, sondern erlaubt. 2. Mose 22, die Verse 24 bis 26. Wenn du meinem Volk Geld leihst. 2. Mose 22, Vers 24. Dann folgen Richtlinien, wie man unter solchen Umständen sich verhält. Aber das Leihen ist erlaubt. Nicht nur erlaubt, es gibt sogar Stellen, wo das Verleihen von Geld sogar direkt befohlen wird. In Lukas 6, Vers 35. Tut Gutes und leiht. Matthäus 5, Vers 42. Wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen will. 5. Mose 15, die Verse 7 und 8. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder, in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Manche würden sagen, verleihen ja, aber es dürfte nicht verzinst werden. Aber auch das ist nicht immer der Fall. Der Herr Jesus hat in einem Gleichnis das Verzinsen nicht kritisch beurteilt. Ein Mensch in der Geschichte fragte, warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Lukas 19, 23. Und Matthäus 25, 27 lautet ähnlich, dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Wucherzinsen sind untergesagt. Oder untersagt. Okay, untersagt. Werden aber nicht näher definiert. Zumindest habe ich noch keine solche Stelle gefunden, die den Unterschied erklären würde zwischen Zinsen und Wucher. Aber Psalm 15,5 lautet, Herr, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Die Antwort kommt, wer in Unschuld wandelt und sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt. Wie viel ist zu viel? Wann werden angemessene Zinsen zu unangemessenen Wucherzinsen? Das sagt uns die Bibel meines Wissens nicht, aber wenn bei der Verzinsung der Ruin dessen, der leiht, abzusehen oder sogar vorprogrammiert wäre, wäre schon von Wucher die Rede. Und dann wurde zwischen Brüdern und anderen unterschieden. Israel durfte Geld an alle verleihen und auch Zinsen verlangen, aber nicht von ihren hebräischen Brüdern. So Laien ja, aber Zinsen verlangen nicht. 5. Mose 23, die Verse 20 und 21. Dem Fremden darfst du Zins auferlegen. Deinem Bruder aber sollst du keinen Zins auferlegen, damit dich der Herr, dein Gott, segne in allem, was du unternimmst in dem Land, in das du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn man auch damals zahlungsunfähig wurde, konnte man in Israel durch Frondienst die Schulden abarbeiten. Selbst darauf gab es aber eine Frist von höchstens 7 Jahren, 5. Mose 15, Vers 1, damit man in Israel als Hebräer nicht lebenslänglich Sklave war und unwiederbringlich verarmte. Im Neuen Testament jedoch geht es aber noch weiter. Man leiht, ohne Zinsen zu verlangen, aber nicht allein das, sondern sogar ohne die Hauptsumme zurückzufordern. Lukas 6, 35. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zurückzuerfordern oder erhoffen. Dieses Zurück ist in der Elbefelder, in der Schlachter heißt es, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und viele beten regelmäßig oder immer öfter das Vaterunser. Und darin steht, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Matthäus 6, Vers 12. Es ist aber auch nicht richtig, Geliehenes nicht zurückzuzahlen oder zurückzuerstatten. Vorausgesetzt, die Schuld wird einem nicht erlassen. Ich meine, wenn der verleiht, sagt, du musst diese Summe nicht zurückbezahlen, dann musst du natürlich auch die Zinsen nicht zurückbezahlen. Psalm 37, Vers 21. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. Der Gerechte aber ist barmherzig und gibt. Also der eine, der zählt nicht das zurück, was er schuldet, und der andere sagt, ich bestehe nicht darauf, dass du das mir gibst, was du mir schuldest. Ja, die Habgier ist eine Sünde und ist verboten. Gott will, dass wir mit dem zufrieden sind, was wir haben. Hebräer 13, Vers 5. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Wir müssen verstehen, dass materielle Güter uns letztens nicht zufriedenstellen können. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und seine Seele verlieren würde? Markus 8, 36. Jesus sagte, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Vielmehr sollte man Gott gegenüber reich sein, anstatt für sich selbst Schätze zu sammeln. Lukas 12, 21. Es ist nicht gerade förderlich, reich zu sein, wenn man am Ende im Himmel sein will. In Matthäus 19 steht in den Versen 23 und 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich des Himmels hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, sagt er, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Es gibt sogar für einen Reichen Hoffnung. Möglich, ja, aber es sollte nicht das Ziel seines Lebens sein. 1. Timotheus 6, die Verse 7 bis 11 und überlegt euch, ob das euer Ziel ist. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Das heißt nicht, dass Geld das Böse ist, aber die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Fliehen wir denn die Geldgier? Es gibt eine Menge mehr, was man zu diesem Thema sagen könnte, aber ich habe weitere Absätze aus der Botschaft entfernt, damit wir nicht unsere ganze Zeit mit dem verbringen, was die Stelle nicht meint, anstatt mit dem, was sie meint. Wenn es also nicht verboten ist, Geld oder Gegenstände zu borgen, wozu ermutigt uns diese Aussage? Dieses Gebot sollte man im Zusammenhang verstehen. Vers 7 sagte, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Und er hat gleich vier Beispiele gegeben. Steuer, Zoll, Furcht und Ehre. Zugegeben, die ersten zwei haben mit Wertsachen zu tun. Steuergelder, Zoll. Aber die letzten zwei haben eher mit immateriellen Werten als mit greifbaren Wertsachen zu tun. Mit Werten wie Furcht und Ehre. Man schätzt einem der Furcht oder der Ehre wert. Es gibt etwas, was wir jedem Menschen schuldig sind. Und das ist, wir sind zur Liebe schuldig. Wer länger mit der Lehre der Bibel vertraut ist, weiß, dass die Liebe die Zusammenfassung der Gesetze Gottes ist. Der Herr Jesus wurde mal gefragt, was die wichtigsten Gebote sind. Er erklärte, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. An diesen zwei Geboten hängen, heißt es in Matthäus 22, 40, das ganze Gesetz und die Propheten. Man kann die Gesetze Mose also in zwei Kategorien, auf, wenn man so will, zwei Steintafeln zusammenfassen. Die ersten vier haben mit der Liebe zu Gott zu tun. Keine anderen Götter, keine Götzenbilder, den Namen Gottes ehren und den heiligen Tag heiligen, den Sabbattag zu heiligen. Das Sabbatgebot ist das einzige von den 10 Geboten, das im Neuen Testament nicht als Pflicht wiederholt wird. Aber die nächsten 6 der 10 Gebote haben mit der Liebe zu Menschen zu tun, wie wir gleich sehen werden. Wer also liebt, erfüllt das Gesetz. Die Pflicht zur Liebe ist gleichsam eine Pflicht, das Gesetz zu erfüllen. Aber warum dürfen wir es ihnen schuldig sein? Sollten wir nicht diese Schuld abzahlen? Zahlen freilich, aber sie ist eine Schuld, die man nie ganz abbezahlt. Sagen wir, du erfüllst heute das Gesetz der Liebe. Doch stehst du morgen immer noch in der Schuld, deinen Nächsten zu lieben. Du kannst niemals sagen, ich muss dich heute nicht lieben, denn dieses Gesetz habe ich gestern schon eingehalten. Ich habe dir gegenüber meine Schuld schon abbezahlt. Nein, so geht das nicht. Und wenn wir sogar unser Leben für den anderen geben würden, sagen wir, du würdest buchstäblich dein Leben für den anderen geben. Hat sich deine Pflicht damit nicht getan? Denn die Liebe vergeht niemals. Gott ist die Liebe. Und er war es schon, bevor es dich gegeben hat. Die Liebe gab es seit Ewigkeiten her und es wird sie in Ewigkeit noch geben. Wir werden einander und auch Gott immer lieben, wenn wir selig sind. Das heißt, wenn du errettet bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du Gott und du wirst die anderen auch ewig lieben. Und dieses Gebot zur Liebe ist keine Last. Es ist nicht schwer. 1. Johannes lautet, und seine Gebote sind nicht schwer. Die Pflicht zur Liebe ist gleichsam das Vorrecht zur Liebe. Wir werden es nicht nur immer müssen, sondern es immer nur wollen und dürfen und können. Und das ist das Schöne. Gott macht uns dazu fähig. Meines Wissens ist die Liebe die einzige Schuld, welche wir, die einst Verschuldeten, mit in den Himmel nehmen. Schuldbeladen in den Himmel hinein. Ja, das ist die einzige Schuld, die man mit, ich will nicht sagen schleppt, aber trägt. Wir waren einst schuldbeladen, Gott hat uns aber vergeben. Einstmals waren wir vor Gott sündig, verschuldet insofern. Er hat uns aber geliebt und vergeben. Nun stehen wir einander in der Pflicht, und zwar in der Schuld der Liebe. Dies ist also die eine Schuld, aus der man in diesem Leben nie ganz rauskommt. Wenn du nichts mehr hast, was du auf der Strecke lassen kannst, wenn du in dieser Welt deine Liebe und auch dein Leben gespendet hast, dann bekommst du aber von dem Herrn dein Leben an einem anderen Ort verlängert und darfst nicht nur weiter leben, sondern weiter lieben. Und jetzt bleiben Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber das Größte ist die Liebe. Die Liebe vergeht, wie gesagt, niemals. Es gibt zwar Dinge, die man nur hier auf Erden tun kann, Sünder freundlich ertragen zum Beispiel. Im Himmel gibt es keine Sünder. Lieben ist aber nicht eines davon, denn lieben wird man auch im Himmel weiter, solange es dich und Gott gibt. Denn Gott ist die Liebe und wir werden in gewissen Aspekten sein wie er. Das Gesetz drückt aus, was Gott unter dem Begriff Gerechtigkeit versteht. Andererseits, die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wir werden in Ewigkeit nie mehr sündigen können, dem Herrn sei Dank. Also wird die Liebe ewig nicht auf der Strecke bleiben. Vielleicht denkt man, ich verstehe aber nicht, wie die Liebe die Erfüllung des Gesetzes sein könnte. Paulus erklärt das ab Vers 9. Denn die Gebote, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das, was sich unter verbirgt, ist, du sollst nicht Ehe brechen, das ist das 8. Gebot. Du sollst nicht töten, das ist das 6. Gebot. Du sollst nicht stehlen, das ist das 7. Gebot. Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, das 9. Gebot. Du sollst nicht begehren, das ist das 10. Gebot. Also haben wir 6, 7, 8, 9, 10. Und welches andere Gebot es noch gibt, zum Beispiel das 5. Das hat ja mit der Ehrung der Eltern zu tun. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Was versteht man unter Böses? Das hatten wir in der letzten Botschaft, wo es heißt, dass die Regierung, die Obrigkeiten, das Gute unterstützen sollen und das Böse unterbinden. Böses ist hier Mord, Ehebruch, Diebstahl, Lüge, Habsucht. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Verstöße gegen das Gesetz sind aber lieblos. Lass mich dies näher erklären. Tut man die Ehe brechen, so ist dies Lieblosigkeit dem eigenen Ehepartner gegenüber, auch gegen die Person, mit der gesündigt wird, denn man setzt auch ihre Ehe unter Druck, Sprüche 6,35. Dann ist es aber auch lieblos den Kindern gegenüber, die von nun an darunter leiden werden, aber auch daran ein schlechtes Beispiel nehmen können. Es ist lieblos der Gemeinde gegenüber, deren Zeugnis in der Umgebung und darüber hinaus einen schlechten Ruf bekommt. Es ist lieblos dem Herrn Jesus Christus gegenüber, dessen heiligen Namen durch den Dreck gezogen wird. Ehebruch ist auf allen Ebenen nur lieblos. Auch Sex vor der Ehe ist lieblos. Es wird in der Bibel genannt betören oder schwächen. Und natürlich auch Unzucht. Betören und schwächen sind nicht die Weise, wie man die Liebe zum Ausdruck bringt. Diese Sünde trug im Alten Testament zusätzlich eine heftige Strafe von 50 Silberschekeln. Ich habe nicht nachgeschaut, um zu sehen, wie viel das ist in unserer Kultur. Aber das Geld, das Judas dafür bekommen hat, dadurch, dass er den Heiland verraten hat, damit hätte er auf jeden Fall eine große Herde Schafe kaufen können. 5. Mose 22, 29 sagt uns, dass mit den 50 Schekeln von anderen Konsequenzen abgesehen, und es gab auch andere, das Brechen dieses Gesetzes ist nicht lieb. Wie sieht es aus mit dem Mord? Es müsste uns klar sein, dass Mord der Ausdruck des Hasses und nicht der Liebe ist. Tut man ein Leben nehmen, so macht man sich dermaßen schuldig, dass er es niemals mit Geld wieder gut machen könnte. Es wurde in Israel auch nicht erlaubt, sich durch Geld loszukaufen, wenn man ermordet hatte. Man musste alles büßen. Ja, das eigene Leben wurde ihm von Gott und der Gesellschaft abverlangt. Tut man stehlen, so ist es auch nicht Liebe. Liebe gibt, Liebe schenkt. Die Lieblosigkeit stehlt oder stiehlt. So musste man in Israel das mehrfach erstatten, was man gestohlen hatte. 5 Ochsen für einen Ochsen, 4 Stück Kleinvieh für das Stück Kleinvieh, ein Lamm vielfältig. Sprüche 6, Verse 30 und 31 spricht sogar davon, das Siebenfache, das müsste ich nachschlagen, warum, ob er vielleicht ein bisschen übertrieben hat, weiß ich nicht, das Vollkommene. 2. Mose 22, Vers 4 sagt, selbst wenn man das Gestohlene bei dem lebend vorfindet, müsste man dann das Zweifache zurückerstatten. Aber ob das Zweifache, Vierfache, Fünffache oder gar Siebenfache, machte man sich durch den Diebstahl schuldig. Es war lieblos. Tut man einen Falschen beschuldigen, so ist das ebenso lieblos. Belügt einander nicht, Epheser 4, 25, denn ihr seid einander Glieder. Einen Menschen hinters Licht zu führen, ist lieblos. Selbst wenn du übertreibst in den Geschichten hinsichtlich dir selbst, es lässt ihn von dir mehr erwarten, als du erfüllen kannst. Sprüche 25, Vers 14. Ein Mensch, der lügenhafte Versprechungen macht, ist so wie aufziehende Wolken und Wind ohne Regen. Und manche gehen mit der Lüge noch viel weiter und beschuldigen Unschuldige, damit sie unrechtmäßig gerichtet werden. Das haben sie übrigens mit dem Herrn Jesus Christus getan. Im Alten Testament steht, Es soll einem das geschehen, was er dem anderen zu tun beabsichtigt hat. 5. Mose 19, die Verse 16 bis 20, besonders Vers 19. Wollte man den Unschuldigen zu Tode verurteilen, so sollte das ihm geschehen. Die Erklärung war, auf diese Weise würde Israel lernen, sich vor falschen Beschuldigungen zu fürchten und sich einander gerecht verhalten. Wie sieht es aus mit dem 10. Gebot, mit dem Begehren? Ja, selbst wenn man noch nichts gestohlen hat, sondern lediglich danach begehrt hat, ist das aber eine Vorstufe zum Entwenden des Eigentums eines anderen. Es bereitet den Weg davor oder dahin. Begierde ist nicht der Weg der Liebe, denn sie missgönnt dem anderen das, was er hat. Vielmehr sollte man sich freuen, dass es andere haben. Es gibt auch andere Gesetze, das Gesetz zum Beispiel, die Eltern zu ehren. Wenn man die Eltern Ehre erweisen soll, es aber nicht tut, so liebt man sie nicht wirklich und steht ihnen wirklich in der Schuld. 1. Timotheus 5, Vers 4 lehrt, dass Verwandte lernen sollten, ihre Familienmitglieder das zu entschädigen, was sie ihnen in ihrer Kindheit und Jugend Gutes getan haben. In Matthäus 15, die Verse 4 bis 9, lehrte Jesus, dass die religiösen Leiter gegen das Gesetz verstießen, als sie dazu ermutigt hatten, anstatt ihren Eltern, dem Tempel oder sogar sich selbst, das für die Eltern vorgesehene Geld zu geben. Als Vorbild können wir aber Josef und David nehmen. Josef teilte in 1. Mose 47, Vers 11 seinem Vater eine Bleibe im besten Teil von Ägypten im Gebiet von Ramses. Und David sorgte dafür in 1. Samuel 22, Vers 3, dass seine Eltern in Mizpe vor König Saul in Sicherheit gebracht wurden, der sie gerne getötet oder als Geisel genommen hätte. Die Liebe ist also des Gesetzes Erfüllung. Anstatt auf sich Schuld zu laden, sollte man sich durch Gutes tun entlasten. Wir hatten die Schuld des Gläubigen. Jetzt will ich aber sagen, es ist jetzt nicht nur eine Schuld, die man irgendwann mal bezahlen kann, sondern es gibt auch eine Dringlichkeit des Gläubigen. Das rigorose Abbuchungsverfahren, wenn man so will, woran wir uns halten wollen. Manche sind sehr, sehr diszipliniert. Sie gehen sehr hart mit sich um, wenn es um Schulden geht. Sie wollen so bald wie möglich die Schulden abbezahlen. Das ist auch gut, denke ich, wenn man dieses harte Verfahren überleben kann. Wenn man die richtige Gesinnung hat, und dies ist das verwandelte Denken in der Praxis, wenn man so denkt, so versteht er, dass er nicht alle Zeit der Welt hat. Diese Schuld, dieses Gebot zur Liebe ist dringlich. Vers 11. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen. Verstehst du die Zeit? In 1. Chronik 12, Vers 33 steht, von den Söhnen Issachars heißt es, dass sie Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Verstehst du, was du mit deiner Zeit tun solltest? Vers 11 erklärt uns, was man mit der Zeit, die man hat, tun sollte. Dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Gestern waren wir in Thüringen und ich ging dann in den Wald. Der Schnee war tief und ich latschte so hin und her und es war rutschig. Man konnte nicht den Untergrund erkennen. Da waren Löcher, die ich nicht sehen konnte. Es war schwer, überhaupt schwer. Da wollte ich meine Wildkameras besuchen und die SD-Karten bekommen und die Batterien ersetzen. Und nachdem ich so 1,5 Stunden herumgelatscht bin, war ich fix und alle. Okay. Und ich ging zu Delin und war so müde und legte mich hin auf die Couch. Aber natürlich wollte ich meine Zeit gut nutzen, also habe ich John MacArthur zu Römer 13, 8 bis 14 spielen lassen. Und ich weiß nicht, wie viel später, aber ich wurde geweckt durch seine Predigt. Es ist die Zeit, aus dem Schlaf zu wachen, also wach zu werden. Okay, da stand ich wieder auf. Also, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Nun, der geistliche Tod ist die Standardeinstellung einer Welt, die nicht an Jesus glaubt. Wenn du nicht an Jesus glaubst, bist du aus Gottes Perspektive geistlich tot, leblos. Du hast nicht das Leben aus Gott. Das ist aber der Zustand eines Nichtgläubigen. Aber Schlaf ist das, worauf die sündige Natur eines an Jesus Gläubigen zurückkehren will. Wenn man noch nicht gläubig ist, ist man geistlich tot. Er hat kein Leben aus Gott. Er müsste erst zum Leben erweckt werden. Er muss von neuem geboren werden. Aber nachdem ein Mensch an Jesus gläubig wird und das Leben aus Gott hat, will der Teufel gerne, dass er sozusagen wieder eingeschläfert wird, wieder einschläft. Der Christ lebt zwar, aber davon, zumindest so denkt der Teufel, sollen andere möglichst wenig mitbekommen. Und die Person selbst, und jetzt rede ich von echten Gläubigen, wenn die Christen schlafen, nehmen sie ihre Umgebung größtenteils nicht wahr. Sie sind der Gefahr, in der sie sich befinden, nicht bewusst. Dies ist besonders schlimm, wenn sie auch für andere die Verantwortung tragen. Wenn andere zu uns hinaufschauen, um zu wissen, ob sie in Sicherheit sind, als würden wir Wächter auf der Mauer sein, so ist es dann besonders wichtig, dass wir deutliche Signale geben, wenn dies nicht der Fall ist. Am Samstag, dem 7. Oktober 2023, waren im Süden von Israel manche im Trance auf einer Rave-Party. In den Dörfern in der Nähe schliefen andere noch fest. Man hat den Angriff der Hamas nicht sofort wahrgenommen und als sie es dann doch wahrnahmen, war es für Hunderte schon zu spät. Simson hat geschlafen, als er im Buch der Richter, Kapitel 16, von dem Feind erobert wurde. König Saul und sein Leibwache schliefen fest, 1. Samuel 26, als David ins Lager hineingekrochen war. David hätte ihm das Leben locker nehmen können, tat es aber nicht. Schlaf ist für den Körper an und für sich nicht schlecht, wenn man sich davon nicht zu viel gönnt. Gott schenkt seinen Lieben sogar den Schlaf. Wir müssen uns durch Schlaf erholen und regenerieren lassen. Im moralischen Sinn aber deutet der Begriff Schlaf darauf, dass man nicht im Zustand der Bereitschaft ist. Nicht für eine bevorstehende Bedrohung und auch nicht für eine bevorstehende Gelegenheit. Man verpasst im Schlaf seine Chance, sich in Sicherheit zu bringen, und im Schlaf macht man auch nicht seine Gelegenheiten zunutze. Es könnte hier welche geben, die geistlich schlafen. Sie nehmen die Gefahren nicht wahr und nützen auch nicht ihre Chancen, die Gott ihnen gibt, und Letztere ist die Bedeutung hier. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Die Nacht spricht davon, dass das Böse in der Welt vorherrscht, aber nicht mehr lange. Sie hat schon tausende von Jahren vorgeherrscht, aber bald bricht ein Tag an, wo der Herr auf Erden in Gerechtigkeit herrschen wird, und diese Zeit ist nicht mehr weit. Man sagt zwar, dass die Nacht kurz vor dem Sonnenaufgang am dunkelsten ist. Ob das stimmt, kann ich nicht beweisen. Aber moralisch gesehen wird das der Fall sein. Denn die große Trübsal steht noch aus. Unsere Errettung ist aber näher, als da wir gläubig wurden. Wenn man dies liest, könnte man denken, dass es an Ungläubige geschrieben wurde. Denn es spricht von Errettung. Und Errettung bedeutet oft, dass man überhaupt zum Kind Gottes wird. Aber wir wollen diese Stelle nicht missverstehen. Diese Stelle ist nicht an Ungläubige geschrieben. Die Menschen, die hier angesprochen werden, sind gläubig, sind also bereits errettet, warten aber auf die Vervollständigung ihrer Errettung, wenn sie dann endlich bei Gott sind. Jetzt ist Gott bei ihnen und in ihnen, aber sie sind noch nicht in der Gegenwart Gottes. Dies könnte aber unverzüglich der Fall sein. Jesus sagte, Johannes 14,3, ich werde zu euch kommen und euch zu mir nehmen. Es gibt eine Menge andere Stellen. Der Herr wird kommen und die Seinen, die an ihn geglaubt haben, zu sich nehmen. Seine Erscheinung, unsere Errettung, ist inzwischen fast 2000 Jahre näher als zu der Zeit, wo dies geschrieben wurde. Und für mich persönlich ist die vollständige Errettung mehr als 50 Jahre näher als damals, wo ich als Kind zuerst an den Herrn Jesus Christus geglaubt habe. Der Tag ist ein spezieller Begriff. Für die Welt ist es der Tag des Gerichts. Für die Gläubigen ist es aber der Tag der Ankunft des Herrn, der Tag ihrer Rechenschaft, ihrer Belohnung. Also haben Christen eine Schuld, andere Menschen zu lieben. Und Christen haben mit dieser Pflicht zur Liebe auch eine Dringlichkeit, denn sie wissen, dass dafür ihnen die Zeit davonläuft. Sie können darüber nicht bestimmen, ob sie in der Nacht oder in dem Tag, an dem Tag leben können. Darüber entscheidet Gott. Momentan ist es die Nacht, die Herrschaft der Finsternis. Man kann sich die Zeit nicht aussuchen. Als Christ kann man aber die Konditionen aussuchen, nach denen er sein Leben führt. Und ich decke den dritten Punkt auf, aber ich werde den ein anderes Mal predigen, so Gott will. Die Konditionen, die sich Gläubige aussuchen. Und die sind in den Versen 12 bis 14. Nun möchte ich fragen, sehen Sie sich in dieser Pflicht zur Liebe? Und sehen Sie, dass diese Pflicht sehr dringlich ist. Das ist die Betonung dieser Verse. Es ist höchste Zeit, dass man aufwacht. Und dann werden wir sehen, wenn man wach ist, was man dann mit der Zeit, die man hat, tut. Man legt gewisse Dinge ab und man zieht gewisse Dinge an. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Gut, lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast anhand von diesen Versen. Du fasst die Lehre der Kapitel 12 und 13 zusammen in einem Wort eigentlich, Liebe. Und Herr, bitte hilf uns. Du willst uns verwandeln. Du hast uns errettet und jetzt sollte es dementsprechend auch aussehen. Gib uns bitte in dieser Woche und immer Gnade, andere zu lieben. Danke, dass du uns sehr geliebt hast. Hilf, dass wir uns nicht einlullen, irgendwie, dass wir einschlafen und dann unsere Gefahren, die uns drohen und auch unsere Gelegenheiten, die uns angeboten werden, nicht wahrnehmen. Dann sollen wir dann gleich sterben. Aber nein, Herr, das wollen wir nicht. Wir wollen doch davon Gebrauch machen. Und wir wollen doch anderen mit ihren Gefahren helfen. Ja, hilf, dass wir dir Ehre bringen. Im Namen Jesu. Amen.